Liebe Heiligabendgemeinde, es war viel los in den letzten Tagen, bei Ihnen zu Hause wahrscheinlich auch und auch hier in der Innenstadt von Hannover. Viele Menschen unterwegs in den Straßen und wenn man einen Augenblick Ruhe hatte, um in die Gesichter zu schauen, ich weiß nicht, ob Sie das mal gemacht haben, dann war da alles dabei. Strahlende, zufriedene Gesichter, Vorfreude auf Weihnachten, die man den Menschen aus 10 Meter Entfernung ansehen konnte, aber auch ganz verschlossene Gesichter, mürrisch und traurig, vielleicht viele Sorgen zu Hause und nicht mal Weihnachten Ruhe davon, nicht mal Weihnachten. Oder sogar Angst vor Weihnachten. Das erste Mal ohne den verstorbenen Ehemann, das erste Mal, dass die Kinder nicht kommen, das x-te Mal schon ganz allein. So ein Gesichtsausdruck in der Fußgängerzone, der kann ja auch täuschen. Aber wenn wir den Menschen in die Herzen sehen könnten, ich denke, dann würden wir auch genug von beiden sehen. Fröhlichkeit bei den einen und Enttäuschung bei den anderen. Hochstimmung hier und Trauer dort. Vorfreude auf Weihnachten, Angst vor Weihnachten. Licht und Finsternis ganz dicht beieinander. Genauso wie damals beim allerersten Weihnachten. Da gab es auch genug von beidem. Da war auch nicht alles in Kerzenglanz gehüllt. Da gab es nicht nur Engelsgesang, sondern Schmerzensschreie. Das wahre Weihnachten, das hat sich nicht geändert. Das war damals genauso wie heute. Auf der einen Seite die Freudenbotschaft der Engel, der tiefe Frieden, den Maria empfunden hat, das Glück der Hirten über den Retter. Aber auch das andere müssen wir sehen, die Krippe war hart. Die Nacht war kalt und die hochschwangere Frau musste eine schlimme Reise machen, nur weil der Kaiser seine Volkszählung durchzog, ohne Rücksicht auf Verluste, wie wir eben gehört haben. Und die Mordpläne gegen Jesus werden auch schon geschmiedet, kaum dass er auf der Welt ist, nur weil König Herodes um seine Macht fürchtet. Es war also alles schon da. Und so taucht gleich am Anfang über dem Leben des Jesuskindes die Frage auf, geboren um zu sterben? Geboren um zu sterben? Wenn Sie die Weihnachtsberichte der Bibel lesen, dann finden Sie überhaupt nichts Sentimentales da drin. Sondern dann finden sie immer nur Wirklichkeit, hart an hart. Das ist die Kulisse für das Christkind. Und mittendrin lauter Menschen. Aufgeschreckte Menschen, beglückte Menschen, verängstigte Menschen, gleichgültige Menschen, verhärmte Menschen, gelangweilte Menschen, jubelnde Menschen. Alles dabei. Und mittendrin drin Jesus. Und in diese aufgewühlte Welt steigt nun Gott selbst ein. Und die Frage, die uns umtreibt, lautet schlichtweg, warum macht er das? Und was bringt's? Wem nützt diese sogenannte Heilige Nacht? Wem nützt sie? Und was hat sich geändert seit damals? Und was habe ich persönlich davon? Was haben Sie davon? Was hilft das mir in meiner Not? Was kann das bei mir anders oder besser oder erträglicher machen? Und darauf will ich versuchen, Ihnen jetzt eine Antwort zu geben. Es ist nicht meine Antwort, sondern es ist eine Antwort, die Jesus selbst gegeben hat. Wenige Jahre oder vielleicht auch Monate vor seinem Tod, in einem Nachtgespräch, da kam ein kritischer Gelehrter zu ihm, innerlich aufgewühlt, mit einem Sack voller Fragen, Nikodemus sein Name, ein Jurist und Theologe, und diesem Nikodemus hat Jesus die Kurzfassung der Weihnachtsgeschichte erzählt. Und ich habe festgestellt, dass sich in dieser Kurzfassung eigentlich alles Wichtige findet, was dazugehört. Es ist ein einziger Vers. Und da ist jedes Wort wertvoll wie Gold und vollwertig wie frisches Schwarzbrot. In Johannes 3, Vers 16 steht dieser Vers. Und Sie finden ihn auch auf Ihrem Zettel, in dem der Ablauf des Gottesdienstes festgehalten ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen einzig geborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte in einem Satz. Und wenn wir dieses Wort begreifen, wenn wir das erfassen, dann packen wir Weihnachten. Wenn wir dieses Wort begreifen, das lohnt sich. Wenn dieses Wort an unser Herz herankäme, egal wie es da sonst aussieht in unserem Herzen, wenn dieses Wort an ihr Herz herankäme, dann würden sie vielleicht nicht mehr gleichgültig bleiben können. Denn in diesem Wort, da öffnet der lebendige Gott ihnen sein Herz. Da öffnet Gott ihnen sein Herz. Und das Erste, was sie in diesem Herzen sehen, heißt, Gott gibt alles. Das ist das Erste, was sie in Gottes Herzen finden. Gott gibt alles. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wer einen Draht zu Kindern hat, dem muss man hier nicht mehr viel erklären. Wenn einer sein Kind gibt, sein einziges noch dazu, aber wir haben ja alle gleich lieb. Wenn einer sein Kind gibt, dann gibt er alles. Dann gibt er alles. Mehr kann er nicht geben. Gott gibt alles. Und der Jesus, der da geboren wurde, den hatte der allmächtige Gott sich vom Herzen gerissen. Ja, so ist das. Das ist nicht nur ein Bild, das ist keine Metapher, sondern der Säugling, den die Jungfrau Maria dort zur Welt brachte, das war nicht einfach ein besonderer Mensch, der Gott später irgendwie besonders nahe gestanden hat. Nein, den hat Gott sich selbst vom Herzen gerissen. Das war von Anfang an Gottes eigener Sohn. Das hat Jesus betont. Deswegen kam er ja aus Gottes Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Jesus war nicht einer von uns. Jesus wurde einer von uns in der Heiligen Nacht. Aber er war nicht einer von uns, sondern er kam von Gott. Und er kam aus der ewigen Welt in unsere elende Welt. Er kam aus Gottes Herrlichkeit in unsere Grausamkeit. Und das wusste Gott, als er dieses ganze Projekt startete. Gott gibt alles. Das ist das Erste, was Sie in Gottes Herzen finden, wenn Sie da hineinschauen. Vielleicht kennen Sie ja diese berühmte Geschichte von dem jungen Ehepaar. Sie sind beide ohne Schuld bettelarm geworden. Und jeder von den beiden hat nur eine Kostbarkeit. Bei der Frau sind das ihre tollen Haare. Und bei dem Mann ist das eine sagenhafte Uhr, die er mal geerbt hat. Eine Uhr. Und was wollen Sie jetzt machen? Kurz vor Weihnachten, da denkt die Frau, was kann ich ihm nur schenken? Zur Uhr fehlt ihm das Armband. Wie soll ich bezahlen? Ich habe kein Geld. Was macht sie? Sie geht zum Perückengeschäft und spendet ihre Haare. Und mit dem Geld kauft sie ihm ein kostbares Armband. Und er ahnt davon natürlich nichts, aber er stellt sich die gleiche Frage, womit kann ich sie glücklich machen? Und er sieht in diesem Friseurgeschäft diese herrliche Packung mit Spangen und Kämmen, die sie immer so bewundert. Er sagt, die will ich so gern kaufen, ich habe das Geld nicht dafür. Und sie ahnen schon, was der gute Mann macht. Er geht zum Pfandhaus und versetzt seine Uhr. Und mit dem Geld, das er dafür bekommt, kauft er ihr die Spangen und die Kämme. Und dann kommt der Heilige Abend und die beiden, die da stehen, die wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Am Ende entscheiden sie sich fürs Lachen. Aber sie wissen das, der andere hat mich lieb. Er hat sein Bestes gegeben, was er hatte, um mich zu beschenken. Er hat alles gegeben. Und nun sehen Sie, das ist nun ein ganz, ganz schwaches Beispiel für das, was Gott getan hat mit seinem eigenen Sohn. Und ich kenne Menschen, die sind von dieser Geschichte gerührt, aber gleichzeitig bleiben sie seltsam kalt gegenüber dem, was Gott sich vom Herzen gerissen hat. Und wir fragen, warum ist das so? Hier in diesem Vers, da spüren Sie den Pulsschlag von Gottes Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und er hat es bewiesen, diese Liebe, dadurch, dass er seinen Sohn gab. Schauen Sie, das ist der einzige Grund. Diese Welt hat er geliebt. Darum hat er Jesus gegeben. Und diese Welt, das ist nicht irgendeine Traumwelt. Diese Welt ist nicht irgendeine fromme Märchenwelt. Sondern es war die Welt des Herodes und des Augustus. Es ist die Welt von Stalingrad und Katyn. Es ist die Welt der Gemeinheit und des Leides. Diese Welt ist es. Es ist die Welt, die wir Menschen so gemacht haben, wie sie ist. Und der wir natürlich auch selbst ausgeliefert sind. Wir haben das angerichtet, aber wir leiden auch drunter. Es ist die Welt der Scheidungen und die Welt der Pest und der Cholera und die Welt der Schmerzen und der Flüchtlinge. Es ist die Welt der Schuld. Gott wusste genau, was er tat. Er hat seinen Sohn gewissermaßen unter die Räuber gegeben. Wenige Tage nach der Geburt war Herodes der Erste, der ihm nach dem Leben trachtete und dann immer wieder andere, bis er schließlich am Kreuz landete. Und jetzt kommt das Unheimliche. Und wissen Sie, was das ist? Gott wusste von Anfang an, dass es so kommen würde. Er hat es ja selbst durch die alttestamentlichen Propheten Jahrhunderte vorher immer wieder sagen lassen. Gott wusste, dass es so kommen würde. Und er hat es trotzdem getan. Ja, schlimmer noch, Gott hat Jesus mit diesem Ziel auf die Erde geschickt, geboren, um zu sterben. Darum wurde Jesus auf diese Welt geschickt. Er wurde geboren, um zu sterben. Gott schickt seinen Sohn nicht auf eine Urlaubsreise, sondern auf eine Dienstreise, auf eine Reise in den Tod. Geboren, um zu sterben. Gott sagt, ja, so ist es. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, hingab, hergab. Das ist die Wahrheit von Weihnachten. Über der Krippe steht schon das Kreuz. Und wir fragen entsetzt, warum hast du das getan? Gott, warum hast du das getan? Warum war das nötig? Und auch darauf gibt Jesus uns hier eine Antwort. In diesem Vers, in diesem einen Satz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Warum? Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit alle, die an ihn glauben. Und das ist das Zweite, was sie in Gottes Herzen finden. Gott gibt alles. Und das Zweite, Gott ruft jeden. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott ruft jeden. Gott will jeden Menschen dabei haben in seinem Reich, in seiner Ewigkeit. Gott gibt keinen Menschen vorzeitig verloren. Und darum startet Gott diese dramatische Rettungsaktion in der Heiligen Nacht. Darum schickt er seinen Sohn ins Getümmel. Und darum lässt er ausrufen, euch ist heute der Retter geboren. Heute. Uns kommt das möglicherweise ganz überflüssig vor. Und wir fragen uns, wozu brauchen wir einen Retter? Wozu wir? Und doch gerade die Dramatik der Rettungsaktion zeigt uns, wie gefährdet unsere Lage ist, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Die Dramatik der Rettungsaktion. Uns geht's vielleicht wie jedem Mann aus der Reisegruppe in einem südlichen Land. Er war ein begeisterter Schwimmer und entfernt sich immer weiter vom Strand und er fühlt sich pudelwohl dabei. Und plötzlich beginnen die da am Strand ihm irgendwie wild zuzuwinken und er weiß gar nicht, was die eigentlich wollen. Was wollen die da eigentlich? Er winkt fröhlich zurück. Hallo, ist alles in Ordnung? Er fühlt sich pudelwohl. Und dann sieht er, wie sie ein Boot flott machen und mit diesem Boot direkt auf ihn zufahren. Die Männer von der Wasserwacht. Und dann fahren sie an ihn ran und ziehen ihn schnell ins Boot. Und er fragt sie, was riecht ihr euch denn eigentlich so auf? Was wollt ihr denn von mir? Wo ist denn hier die Gefahr? Was dieser Schwimmer nicht wusste. Eine einzige tückische Strömung hätte genügt, um ihn hoffnungslos aufs offene Meer hinauszuspülen. Eine einzige tückische Strömung, von der er nichts ahnte. Das wäre der sichere Tod gewesen. Er hatte nichts davon geahnt. Erst an der Rettungsaktion merkte er, wie groß die Gefahr war, die ihn bedrohte. Und so beginnt an Weihnachten Gottes große Rettungsaktion. Sehen Sie sich Gottes Rettungsaktion genau an. Vielleicht lachen Sie und sagen, ich fühle mich doch pudelwohl, was soll das denn? Was strengt Gott sich denn so an? Was inszeniert er denn ein derartiges Drama? Wäre doch nicht nötig gewesen. Ein bisschen Tralala und Kerzenglanz und Tannenbäumchen hätten wir auch so. Wo ist denn hier die Gefahr? Wozu soll ich einen Retter nötig haben? Wozu? Ich lebe ein ordentliches Leben, ich habe mein Auskommen, ich habe meine Grundsätze, ich habe meine Ethik, ich habe meine guten Taten. Es wird schon alles irgendwie werden und im Übrigen wird auch alles bei Gott nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, denken wir. Und Gottes Rettungsaktion zeigt uns, du, es steht schlimmer, als du denkst. Es steht schlimmer. Unsere Not schreit zum Himmel. Unsere Schuld ist groß. Und wenn sich nichts ändert, so sagt Gott, dann sind wir wirklich verloren. Dann gehen wir schnurstracks auf Gottes Gericht zu. Das ist das, was Jesus immer wieder gesagt hat, mit größter Deutlichkeit und Klarheit. Man kann auch mit Anstand in der Hölle landen. Das ist eine klare Wahrheit der Bibel. Warum ist das so? Warum geht unser Leben auf Gottes Gericht zu, wenn sich nichts ändert? Eben weil wir unsere Rechnung ohne Gott machen. Darum, weil wir unser Leben selbst bestimmen. Weil wir Gott höchstens mal als Nothelfer dabei haben wollen, aber nicht als den Herrn unseres Lebens. Nicht als dem unser Leben wirklich gehört. Er soll uns bitte nicht zu nahe treten. Er soll mit einem gewissen Sicherheitsabstand zur Beruhigung möglichst immer da sein, in Rufweite, aber ansonsten soll er uns machen lassen, wie wir denken und wie wir wollen und wie wir meinen. Und der heilige Gott kann das nicht einfach so stehen lassen. Wenn wir seinen Liebesbrief, die Bibel, einfach achtlos in der Ecke liegen lassen, wenn wir ihn verachten, wenn wir seinem Liebe mit den Füßen der Verachtung und der Gleichgültigkeit treten und ihn nicht wirklich lieben, sondern höchstens benutzen, diesen Gott. Und so laden wir Schuld auf Schuld auf uns. Erst gegen Gott und dann gegen unsere Mitmenschen. Und diese Schuld steht da. Und diese Schuld, die verbleicht nicht einfach im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte. Die ist da, die tragen wir mit uns. Die klebt an unserem Leben. Die können wir uns nicht einfach dadurch mal abschütteln, dass wir uns wie ein Pudel schütteln und dann denken, das war's nun. Und jetzt fangen wir einfach wieder von vorne an. Und das liegt nicht daran, dass Gott nachtragend wäre, sondern es liegt daran, dass Gott heilig ist. Verstehen Sie? Gott ist allmächtig. Gott ist völlig heilig und rein. Und deswegen kann er diese Schuld nicht einfach stehen lassen. Das ist die Situation. Und wenn sich jetzt jemand ärgern sollte, dann bitte ich Sie herzlich, schalten Sie nicht ab, bevor ich den nächsten Satz noch gesagt habe. Denn jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Obwohl Gott uns so sieht als Verlorene, gibt er uns nicht auf. Das ist das Großartige. Gott ruft alle. Gott will, dass alle nicht verloren werden. Gott will für jeden, dass er die Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringt und nicht in der Hölle. Dass er mit ihm auch durch dieses Leben schon geht, unter seinem Schutz, unter seinem Segen und mit seiner Hilfe und seinem Trost und nicht ohne ihn. Das will Gott. Und darum gibt Gott seinen Sohn. Und darum führt der Weg von Jesus über die Krippe zum Kreuz. Und darum lässt Jesus es zu, dass sie ihn hinrichten. Er hätte sich wehren können. Er hätte leicht und locker das Ganze umgehen können, wenn er gewollt hätte. Aber er hat's ertragen um unseretwillen. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient gehabt hätten. Darum, weil wir sonst verloren wären, darum schlüpft Jesus in unsere Haut. Er schlüpft in meine menschliche Haut, um mein schuldbeladenes Leben dahin zu tragen, wo es hingehört, nämlich ans Kreuz. Darum schlüpft er in meine Haut. Er zieht sich mein Leben an, er stellt sich unter mein Leben drunter. Und er trägt die Strafe, die ich verdient hätte, und er bezahlt die Zeche für meine Schuld und er ersühnt für mich, er der Schuldlose. Und darum können wir singen, O du Fröhliche, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Das singt sich so leicht. Und wir haben als Studenten mal in einem Studentenheim damals eine Besuchsaktion gemacht, haben einfach Kommilitonen aufgesucht zu zweit und ihnen dieses Lied vorgelegt und gesagt, kennst du das? Was meinst du wohl, was es heißt? Und das, was unseren Kommilitonen am meisten Schwierigkeiten bereitete, zu verstehen und zu erklären, war das, was es heißt, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Er trägt meine Strafe. Also, Jesus fällt nicht unter die Räuber, sondern Jesus stellt sich unter die Räuber. Geboren, um zu sterben. Freiwillig. Er zwängt sich hinein in eine Krippe. Er hängt sich rein in unsere Not, bis er sich ans Kreuz hängen lässt. Und dann, und das ist das Großartige, 2 Tage später triumphiert er. 2 Tage später beweist er seinen zweifelnden Jüngern, dass der Tod besiegt ist. 2 Tage später begegnet er ihnen als der Auferstandene, isst er mit ihnen zusammen Abendbrot, macht er deutlich, der Tod ist besiegt durch die wahrhaftige Auferstehung Jesu Christi. Und deshalb lebt er jetzt. Und die Augenzeugen des Auferstandenen gehen los und verbreiten die Meldung von Gottes Rettungsaktion über die ganze Welt. Begonnen hatte alles in einem Stall, in diesem Stall von Bethlehem, in dieser Krippe aus Holz, in einer Nacht, die genauso dunkel war wie unsere Nacht. Und seitdem ist keine Nacht so dunkel, als dass Jesus sie nicht erhellen könnte. Seitdem ist keine Schuld so groß, als dass Jesus sie nicht vergeben könnte. Seitdem ist keine Wunde so tief, als dass Jesus Christus sie nicht heilen könnte. Seitdem ist keine Angst so stark, dass Jesus sie nicht bannen könnte. Seit jener Nacht ist kein Mensch so ungläubig, dass Jesus ihn nicht umkrempeln könnte. Er kann es und er will es tun. Gott ruft jeden. Und darum bitte ich Sie, hören Sie diesen Vers noch ein allerletztes Mal heute Abend. Lassen Sie diesen einen Satz, mit dem Gott sein Innerstes nach außen kehrt, doch heran an Ihr Innerstes. Lassen Sie das nicht abprallen an Ihrem Herzen. Wenn Jesus Ihnen zuruft, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für Sie dahingab, damit alle, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben. Verstehen Sie, das ist das Letzte. Gott gibt alles, Gott ruft jeden, aber Gott überrumpelt keinen. Gott überrumpelt niemanden. Weihnachten war eine Rettungsaktion, aber keine Überrumpelungsaktion. Weihnachten war eine Notmaßnahme, aber keine Zwangsmaßnahme. Darum ruft Gott, darum lädt er ein. Darum präsentiert er uns diese Botschaft von Weihnachten und sagt, und nun komm du. Und jetzt komm nach Hause und lass dir vergeben und gib zu, dass du mich brauchst. Und beug dich endlich mit deinem Stolz vor mir, damit ich dich auch einmal dabei haben werde in meinem Himmel. Und sobald Jesus da war, das ist interessant, und Sie können das auch nachlesen in den Quellen, sobald Jesus da war, mussten sich die Leute entscheiden, was sie mit ihm machen wollten. Sie mussten klären, wie sie denn nun auf ihn reagieren wollten. Glaube oder Unglaube, Liebe oder Hass oder Gleichgültigkeit, und das ist noch fast schlimmer als Hass, Hingabe oder Ablehnung. Sie mussten sich entscheiden, Herodes musste sich entscheiden und die Hirten mussten sich entscheiden und Petrus musste sich entscheiden und Judas und Paulus und Pilatus, sie mussten sich alle irgendwie entscheiden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. So ist es geblieben durch die Jahrhunderte hindurch. Ich habe vor einiger Zeit einen Schlager gehört, da hieß es im Refrain immer, 2000 Jahre sind vorbei, 2000 Mal ein Nein, 2000 Mal die Chance zum Ja, 2000 Mal ein Herz aus Stein. Aber das war nicht die einzige Reaktion. Nicht alle haben ihr Herz verschlossen und versteinert gegenüber dem Sohn Gottes, sondern viele, viele sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Herr, ich brauche dich. Und haben sich gebeugt vor ihm und haben Jesus als ihren Retter angerufen. Und schauen Sie, so ist es bis heute, so ist es auch heute Abend, wo immer ein Mensch Jesus begegnet. Und das ist möglich, Jesus zu begegnen, weil er uns anspricht durch sein Wort, durch seine Botschaft, weil er auferstanden ist, weil er lebt, weil man zu ihm beten kann, weil man zu Jesus Christus in eine persönliche, reale Beziehung treten kann. Auch wenn man keine Stimmen hört und keine Visionen vor Augen hat. Aber er hat sich uns präsentiert. Es ist möglich, ihm zu begegnen. Und darum muss jeder früher oder später Stellung beziehen, wie er zu Jesus steht. Wo einer begreift, was Jesus von ihm will, da muss er ihm Antwort geben, da muss er sich vor Jesus verantworten. Denn Jesus kommt immer als Retter für Verlorene. Jesus kommt immer als Heilmacher für Kaputte. Und deshalb lehnen ihn die meisten ab. Weil sie sagen, ich brauche keinen Retter und ich brauche keinen Heilmacher. Und Jesus überrumpelt keinen. Halten Sie das bitte fest. Jesus überrumpelt keinen. Man kann leben ohne ihn. Man kann sterben ohne ihn. Man kann sogar Weihnachten feiern ohne Jesus. Das ist auch möglich. Und viele, viele tun's. Man kann das ewige Leben aufs Spiel setzen ohne Jesus. Oder man kann alles gewinnen mit ihm. Und deshalb wurde Jesus geboren, um zu sterben. Ja, zu sterben für unsere Schuld. Und seitdem gilt, wir werden nicht geboren, um zu sterben. Sie sind nicht geboren worden in diese Welt hinein, um hier vielleicht 70 bis 80 oder 90 Jahre einigermaßen gut zu überstehen und dann im Sarg zu verschwinden. Und das war's dann, geboren, um zu sterben, steht über so vielen Grabsteinen unausgesprochen. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht, was Gott mit deinem Leben will. Sondern über deinem Leben steht seit Bethlehem, seit jener Nacht, die Liebeserklärung des lebendigen Gottes. Er gab alles für dich. Er hat alles gegeben, seinen einzigen Sohn. Und er ruft jeden. Er ruft dich. Aber er überrumpelt dich nicht. Er vereinnahmt uns nicht durch den Schauer eines stimmungsvollen Abends. Durch das religiös angenehme Gefühl von Kerzenschein und anheimelnder Musik. Er überrumpelt uns nicht, sondern er fragt und er fordert uns auf, kehre um, vertraue mir und gib endlich zu, dass du mich brauchst. Jesus hält seine Tür weit geöffnet, auch heute Abend. Und er lädt uns ein, mit allem, was unser Leben belastet, mit allem, was uns von ihm trennt und auch mit allem, was uns fertig macht, wirklich zu ihm zu kommen und es abzugeben bei ihm und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Rette mich. Und deshalb schließe ich diese Ansprache mit der Geschichte vom kleinen Jonathan. Diese Geschichte ist nur ausgedacht, aber sie zeigt, was Jesus heute Abend von uns will. Der kleine Jonathan ging mit den Hirten in den Stall von Bethlehem. Und als er da an der Krippe stand, fing er plötzlich an zu weinen. Und Jesus fragte ihn, Jonathan, warum weinst du denn? Und Jonathan antwortete, ach Jesus, ich habe nichts, was ich dir schenken könnte. Und das macht mich traurig. Ich würde dir so gerne etwas schenken. Jesus sagt, kein Problem, Jonathan, 3 Dinge will ich von dir haben. Und Jonathan überlegt, ja, mein Mantel, meine elektrische Eisenbahn, die hole ich noch schnell. Und mein schönstes Buch, das will ich dir gerne geben. Und Jesus sagt, nein, nein, Jonathan, ich will was ganz anderes von dir. Das Erste, was ich von dir will, ist deine letzte Klassenarbeit. Und Jonathan zuckt zusammen und sagt, da hat der Lehrer doch ungenügend drunter geschrieben. Genau, sagt Jesus, darum will ich sie haben. Du sollst mir immer das bringen, was in deinem Leben ungenügend ist. Versprich mir das, wo du gescheitert bist. Bring mir das, bring mir deine Klassenarbeit. Gut, sagt Jonathan, mache ich ja gerne, dann will ich sie los. Aber Jesus, was willst du noch von mir? Und Jesus sagt, bring mir noch deinen Milchbecher. Und Jonathan zuckt wieder zusammen und sagt, Mensch, den habe ich doch heute kaputt gemacht. Ja genau, sagt Jesus, das sollst du mir bringen. Alles, was du kaputt gemacht hast in deinem Leben, bring es mir, wo du Zerstörung angerichtet hast, wo du andere beschädigt hast. Bring es her und lad es bei mir ab und ich will es dir vergeben. Mach ich, sagte Jonathan. Aber was ist das Dritte, was du von mir willst? Und da sagt Jesus und Jonathan, jetzt bring mir noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie gefragt hat, wie das passiert ist. Und da ist es endgültig um den Jonathan geschehen. Er sagt, Jesus, da habe ich gelogen. Ich habe gesagt, der Becher sei aus Versehen runtergefallen, aber ich habe ihn eigentlich im Zorn runtergeschmissen. Und ich habe es der Mutter nicht verraten. Ja, ja, sagt Jesus, ich weiß das. Bring es her. Bring es her, gib es ab bei mir. Bring mir all deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, was du getan hast. Und ich will es dir vergeben. Und ich will es bereinigen. Und ich will dich freimachen davon. Und so wird Weihnachten zur großen Schutthalde unseres Lebens. Schauen Sie, entscheidend ist ja gar nicht, was der Jonathan im Einzelnen bringen sollte. Die einzelnen Dinge wären bei uns sicherlich andere. Vielleicht nicht eine zerdepperte Tasse oder eine Lüge gegenüber der Mutter. Wir haben andere Dinge, die unser Gewissen belasten, die uns vor Augen stehen, wenn wir mal ein paar Minuten ehrlich nachdenken. Aber wissen Sie, das Entscheidende sind gar nicht diese einzelnen Sachen, die wir verbockt haben und falsch gemacht haben, sondern das Entscheidende ist unser finsteres, gleichgültiges Herz, das dahinter steckt. Das ist unser Hauptproblem. Das ist unser Kernproblem, dass wir mit Gott nicht in Ordnung sind und dass unser Unglaube uns auffrisst von innen. Und Jesus sagt, bring das her. Und ich nehme es dir ab. Ich mache dich davon frei. Ich sorge dafür, dass es nicht mehr zwischen uns steht. Und dass es dich nicht mehr von Gott trennt. Und dass es wirklich vergeben ist und durchgestrichen. Und Gott wird dich nie mehr daran erinnern. Du sollst sein Kind werden. Du sollst ihm ganz gehören. Und er will dein zerbrechliches Leben in seine Hände nehmen. Und dich führen Tag für Tag. Und dich sicher an sein Ziel bringen, wo du ihn ewig loben wirst und wo du Gott noch dafür danken wirst, dass er dieses Weihnachten geschenkt hat, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er ruft dich, antworte ihm. Amen.